Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast mit den Kinderärztinnen Katrin und Jessica. Wir sprechen circa einmal pro Monat über die Herausforderungen des Gesundheitswesens und was das für unseren Beruf bedeutet. Heute ist Barbara Schröder bei uns zu Gast. Sie hat zusammen mit ihrem Mann Randolf den Verein Starke Löwen gegründet. Dieser Verein unterstützt Kinder und Jugendliche, indem er ihre mentalen Stärken fördert und Hilfe bei Problemen ihrer psychischen Gesundheit anbietet. Das Besondere an dieser Initiative ist, dass jegliche Hilfe kostenlos angeboten wird. Dies ist nur möglich durch die Unterstützung des Familienunternehmens Löwe, das jegliche administrative Kosten übernimmt, sodass jede Spende direkt in die Projekte für Kinder und Jugendliche fließen kann. Wir reden unter anderem über die Gründung des Vereins. Dabei erzählt Barbara, wie es überhaupt zu dieser Idee kam und welche Mitglieder bisher in Starke Löwen mitwirken. Des Weiteren sprechen wir über die Kinder und Jugendlichen bzw. mit welchen Problemen sie Kontakt zum Verein aufnehmen und wie die Trainings zur mentalen Stärkung dann ablaufen. Besonders spannend und inspirierend dabei fand ich, wie engagiert sich Barbara und das gesamte Familienunternehmen Löwe für diesen Verein einsetzt, um Kinder und Jugendliche mental zu stärken, indem sie ihnen einen exklusiven Raum bieten und einfach zuhören und für sie da sind. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast sowohl für Berufstätige im Gesundheitswesen als auch für alle Interessierten eine neue Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und auch ihre Eltern zur mentalen Stärkung und bei Problemen der psychischen Gesundheit vorstellen konnten. Der Verein Starke Löwen ist auf Spendengelder angewiesen. Egal ob privat oder als Firma, jeder Beitrag hilft, Kinder und Jugendliche für ihre Zukunft zu stärken. Und nun viel Spaß beim Podcast. So, herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast. Wir haben heute mal wieder einen Gast, und zwar Barbara Schröder. Und die hat zusammen mit einer guten Freundin, die sie gleich auch noch mal vorstellt, den Verein Starke Löwen gegründet. Und ich sag mal, da hilft sie Kindern von 6 bis 18 Jahren bei ihren Problemen. Das hier ist ganz grob umschrieben, aber Barbara, erzähl doch mal, wie das dazu gekommen ist, dass ihr den gegründet habt und was ihr da so macht.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber, dass ich darüber berichten darf und ein Stückchen weit das, was ich tue, ins Außen tragen kann. Im Leben lang arbeite ich mit Menschen und habe angefangen, mit Kindern zu arbeiten. Das war in der Zeit, Mitte der 90er, und habe dort mit verhaltens- und wahrnehmungsgestörten Kindern gearbeitet, im Alter von 3 bis 11. Und das war immer eine sehr sinnstiftende Zeit für mich, weil ich gesehen habe, dass ich ein klein bisschen was bewegen kann, dass ich auch Eltern helfen kann. Da gehört ja natürlich ganz viel Elternarbeit dazu. Dann habe ich weitere Erfahrungen gesammelt mit Erwachsenen, die auch ein Stück weit Unterstützung brauchen, die auch mental sehr labil sind und waren, die auch ein Stück weit Stärkung brauchen und sich wieder ein bisschen mehr in Handlung sehen wollen und lernen möchten, wieder autark zu werden. Ja, und wenn ich so überlege, wir arbeiten auch an Schulen, wir gehen in Klassen, wo es Probleme gibt. Klassische Probleme gibt wie Kommunikationssituation, Stressbewältigung, Streitsituation, Mobbing, Schulphobien, wo Kinder also wirklich auch überhaupt nicht mehr in die Schule kommen, weil sie Ängste haben, weil sie dem ganzen Druck nicht mehr gerecht werden können. Und diese Altersstufen von Grundschulen bis hin zu berufsbildenden Schulen hat uns doch gezeigt, dass in allen Altersstufen Kinder und Jugendliche große Probleme haben in Sachen Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Sicherheit, Stressbewältigung und auch im Grunde so für sich die Stimme zu erheben, also auch für sich mal einzustehen. Und wenn man so in den Medien liest und hört, was gerade so in unserer Gesellschaft los ist in dem Alter, wird uns Angst und Bange. Und da kam es dann irgendwann mal wieder zu so einem Bericht, den ich las und dachte so, und jetzt muss das ändern, muss das anders werden. Wir möchten einen kleinen Beitrag leisten. Und so kam es dazu, dass mein Mann Randolf und ich die Idee hatten, etwas zu gründen, um diesen Kindern und Jugendlichen zu helfen, die zu unterstützen. Mein Mann selber hat ein Unternehmen in Kiel, und hat ein Leben lang auch sich in sozialen Projekten engagiert. Also er hat für alle Mitarbeiter ein Plankind, ein Patenkind unterstützt. Und wir haben dann überlegt, wir helfen so vielen Menschen im Außen, also weit weg in der ganzen Welt. Aber vor unserer eigenen Haustür ist im Moment gerade ganz viel los und da wird ganz viel nicht geholfen, beziehungsweise da fehlt ganz viel. Und somit haben wir beschlossen, wir tun uns zusammen. Also Randolph unterstützt uns in dem administrativen Bereich für unseren Verein und ich und das operative Team, wir arbeiten am Kind und an den Familien.
Das klingt ja toll. Und erzähl mal, was bedeutet, also ihr habt einen Verein gegründet, also privat dann, und dann habt ihr jetzt als Team wen? Habt ihr da angestellt oder wie macht ihr das und wie finanziert ihr euch?
Also wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir sind im Moment ein Team von 5 offiziellen Teilnehmenden im Moment. Randolph und ich, wir sind die Gründer des Vereins. Dann gibt es noch Mo Helbig. Die ist mit mir im operativen Bereich direkt am Kind und an den Familien. Und dann haben wir noch einen ersten und zweiten Vorstand. Das ist Christina Lücking und Hanna Toll. Und die zwei haben die Aufgaben, zum einen alles, was mit Vereinsgründung zu tun hat, öffentliche Töpfe ausfindig machen, Unterstützung suchen im Außen, weil wir auf Spendengelder angewiesen sind. Und natürlich auch, wie werden wir sichtbar, Werbemittel, Flyer, eine Internetseite und so weiter. Also im Grunde, um uns auch zu repräsentieren. Sowieso haben wir uns aufgeteilt und wir haben jetzt gerade seit diesem Monat ein neues Teammitglied im operativen Geschäft, weil der Zulauf doch ganz schön groß ist, sodass Frau Helbig und ich das jetzt mittlerweile alleine schon gar nicht mehr schaffen können.
Krass.
Und an Therapeuten, du machst das und die Mo und gibt es noch mehr, die direkt am Kind arbeiten oder helfen? Oder?
Bis jetzt sind wir zwei das, aber ich muss dazu sagen, wir arbeiten ausdrücklich nicht therapeutisch. Wir sind keine Therapeutinnen und arbeiten definitiv nicht therapeutisch. Wir arbeiten ressourcenorientiert, wir unterstützen, wir bieten einen geschlossenen, vertrauensvollen Raum und wir bieten uns als Ohr und auch als Unterstützerinnen so, wie das Kind es für sich benötigt. Also wir bedienen die Altersklasse zwischen 6 und 18 Jahren. Und in dieser Altersstufe finden wir uns auch tatsächlich überall wieder. Wir haben also sowohl mit 6-Jährigen als auch mit 18-Jährigen zu tun und erkennen, wie groß dieser Bedarf ist, wie wichtig es ist, auf einem neutralen Niveau zu sprechen, etwas loszuwerden und auch Fragen zu stellen. Letztendlich Zeit zu haben und ein Gegenüber zu haben, das Aufmerksamkeit spendet.
Und in was für einer Frequenz betreut ihr die? Also die kommen jetzt, ich sag mal, die nehmen Kontakt auf, schildern dann irgendwie ihr Problem oder ihre Sorgen oder ihr Anliegen oder wo sie Unterstützung brauchen. Und dann gibt's ja wahrscheinlich ein Erstgespräch.
Richtig.
Findet das mit den Eltern statt oder ist es unterschiedlich wahrscheinlich?
Es ist unterschiedlich. Es hängt ein bisschen von der Altersstufe ab. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein junges Kind wenn eine Trainingsanfrage kommt, läuft das über die Eltern. Die kontaktieren uns, die finden uns entweder im Netz oder wir waren jetzt in unterschiedlichen Zeitschriften zu sehen und zu lesen. Und dann fängt es jetzt auch an, dass das von Mund zu Mund Propaganda losgeht. Wir sind in Kontakt mit einigen Kinderärzten, mit Kinder- und Jugendpsychologen. Wir arbeiten zusammen mit dem Ronald McDonald Haus, mit den trauernden Kindern, mit dem Kinderschutzbund. Also wir haben uns jetzt mittlerweile sehr gut vernetzt, so dass wir durch unterschiedliche Kanäle bekannt werden und auch von uns gesprochen wird. Und wenn dann ein 6- oder 8-jähriges Kind zu uns kommt, dann ist ein Anamnesegespräch nötig für uns mit den Eltern. Und das machen wir meistens in dem jungen Alter ohne das Kind, weil das Kind meistens schon ein starkes Problembewusstsein hat. Und wenn ich mit den Eltern jetzt über die frühkindliche Entwicklung spreche oder über Schulprobleme und das Kind sitzt unmittelbar daneben und hört das, ist das alles andere als dienlich. Dann wird dieses Problembewusstsein unglaublich doll genährt und das möchten wir nicht. Und deshalb findet als erstes ein Telefonat statt, mit den Eltern, wo die Eltern dann einen für sich kurz einen Raum bieten oder sich suchen, wo sie in Ruhe sprechen können. Und danach folgt der erste Kontakt mit den Eltern und dem Kind gemeinsam. Dann begrüßen wir uns und dann schicken wir eigentlich auch die Eltern schon weg und sind dann schon beim Erstkontakt mit den Kindern alleine, wenn das Kind es möchte. Das ist ganz wichtig, dass bei allen Trainings, die wir anbieten, die Bedürfnisse des Kindes im Vordergrund stehen und wir dem Kind auch wirklich einen ganz großen Raum des Vertrauens bieten. Das heißt, wenn ein Kind nicht möchte, dass das, was wir besprechen, das, was wir tun, das, was zum Vorschein kommt sozusagen, wenn das an niemanden weitergegeben werden soll, dann bleibt es auch dort und das besprechen wir auch mit den Eltern. Und dieses Anamnesegespräch ist sehr ausführlich, also von grundlegenden Dingen bis hin eben zu frühkindlichen Geschichten, damit wir im Grunde so ein bisschen wissen, was ist da schon im Rucksack drin, was könnte vielleicht dazu führen, dass da hier und da mal was drückt. Und ist für uns im Grunde so ein Wegweiser. Ansonsten machen wir uns ein Bild von diesem Kind, nicht im Vorfelde, sondern gucken, dieses Kind ist bei uns und dann fangen wir mit dem Kind an, erstmal so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und dann geht es darum, Stärken zu fördern, Ressourcen sichtbar zu machen. Denn jedes Kind, jeder Jugendliche bringt ganz viel mit, ist sich dessen aber überhaupt nicht bewusst. Und das Tolle ist, wenn die dann erkennen an sich, wie viel sie eigentlich in sich tragen und wie viele Möglichkeiten sie eigentlich haben.
Ja, und kommt ihr denn manchmal so ein bisschen an eure Grenzen? Also das frage ich mich jetzt, stelle ich mir jetzt vielleicht schwierig vor, so wie du das schilderst, dass man dann doch denkt, oh Mann, das ist was, was dann doch therapeutisch, psychiatrisch begleitet wird. Also hast du vielleicht ein Beispiel, muss jetzt, aber irgendwie so, das stelle ich mir schwierig vor, oder? Und auch, dass ihr begleitet werdet oder kann man das alles so mit nach Hause nehmen?
Also wir arbeiten seit Sommer aktiv, seitdem sind wir aktiv tätig und wir haben uns vorher sehr ausführlich erkundigt. Was sind unsere Fallstricke? Was dürfen wir nicht? Wo wird es schwierig für uns, auch in unserer Absicherung, beruflichem Status hingegen so, ne? Und wir haben mit Kinderpsychologen gesprochen, mit Kinderärzten und wir haben immer gesagt, wenn wir jetzt plötzlich merken, dass ein Kind, das hat sehr starke psychische Probleme und braucht ganz dringend wirklich professionelle Menschen, die eben im therapeutischen Bereich arbeiten, dann haben wir Psychologinnen und Psychologen, die uns den Rücken stärken und sagen, wir sind sofort am Start, wir übernehmen, wir können jetzt vielleicht nicht eine ganz lange Therapie anbieten, aber wir übernehmen erstmal und fangen auf.
Ja.
Und wir haben uns dann immer gefragt, bis wohin dürfen wir und was dürfen wir nicht? Und dann wurde uns von mehreren Seiten gesagt, also im Grunde, das, was wir tun, wir unterstützen, wir helfen, wir bieten ein Ohr, wir sind einfach da. Und das kann niemanden irgendwas Böses wollen.
Ja, ja.
Also im Grunde, selbst wenn ein Therapiebedarf sehr groß ist und die Eltern einfach sagen, wir warten händeringend seit Ewigkeiten auf einen Platz und wir befinden uns gerade in dieser Warteschleife, dann sind wir eine Anlaufstelle, die ein Stück weit auffangen kann.
Ja, ja.
Wir arbeiten keine Traumata auf, wir stellen keine Diagnosen, aber wir sind da und wir bieten Unterstützung. Und diese Unterstützung den meisten einen gewissen Halt, um diese Überbrückungszeit ein Stück weit leichter auszuhalten, um letztendlich auch den Eltern ein Stück weit entgegenzukommen. Denn auch Eltern sind ganz oft total ohnmächtig. Wie gehe ich mit meinem Kind um? Lasse ich es in Ruhe? Spreche ich es an? Ich kann es immer falsch machen. Alles, was ich tue, kann das genau das Falsche sein.
Naja, und das finde ich eigentlich eine tolle Idee, weil ich finde gerade, es kommt ja auf die Altersklasse, sage ich mal an, aber gerade dieses Dasein ist ja in manchen Altersstufen einfach super wichtig, ne? Da muss man ja gar nicht so viel agieren, aber da ist einfach mal jemand da und dann vielleicht auch jemand Fremdes oder erstmal Fremdes, der dann auch mal was macht oder sagt. Das ist ja immer, finde ich, schon erfahren wir selber bei unseren Kindern oder in der Praxis, ist ja immer ein Riesenunterschied, ob das die Eltern sagen oder jemand anderes.
Richtig. Das ist genau der Punkt. Wir sind eine ganz neutrale Station und Und für Kinder ist es ganz wichtig, diesen neutralen Boden zu haben, um auch wirklich einfach raushauen zu können. Mhm. Also es gibt ja Dinge, die wirklich schon sehr schwer sind, die uns da anvertraut werden. Und wenn Kinder mit Eltern konfrontiert werden, die gestresst sind, die in Trauer sind, die in Sorge sind, die völlig überfordert sind, die vielleicht selber auch Stimmungsschwankungen haben oder vielleicht auch psychisch angeschlagen sind. Wenn Kinder dann erkennen, meine Mutter oder mein Vater, denen geht's gar nicht gut. Und wenn ich jetzt mit meinem Problem auch noch komme, dann belaste ich die dann doppelt. Das heißt, Kinder übernehmen dann sozusagen die Verantwortung, die Eltern zu schützen und die eigenen Probleme nicht mit ihnen zu teilen. Mhm. Und wenn wir dort sind, dann sind wir neutral, auch emotional neutral. Mhm. Das heißt, sie können uns nicht verletzen, sie können uns nicht böse werden oder überfordern, denn wir haben einen gewissen Abstand, der es ihnen ermöglicht, ganz frei raushauen zu können, was gerade richtig doll drückt. Mhm. Und was den Kindern und Jugendlichen heute fehlt, ist einfach eine Form von Resonanz. Mhm. Also ein Gespräch bei einer gemeinsamen Mahlzeit oder ein Gespräch, man sitzt abends zusammen und spielt oder es geht einfach um Tagesgeschichten. Mhm. Man erzählt sich etwas und selbst wenn man streitet oder wenn man rumalbert und nicht unbedingt jetzt nur intellektuelle Gespräche führt. Es geht im Grunde um die Resonanz. Mir hört jemand zu, ich habe ein Gegenüber. Mhm. Man reagiert auf das, was ich sage. Derjenige schenkt mir Aufmerksamkeit. Und diese fehlende Resonanz macht vielen jungen Menschen es ganz schwer, in der Kommunikation heutzutage, erkennen, wem geht's gut, wem geht's nicht gut und wer ist derjenige, der mir jetzt helfen kann. Mhm.
Naja, und dann kommt ja noch das Thema dazu, was ja auch so ein Thema, finde ich, ganz, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Er ist ehrlich gesagt so, dass wir in unserer Generation mit der Kindergeneration ja, finde ich persönlich, einen ganz großen Unterschied haben, weil diese mediale und diese virtuelle Welt so doll dazu kommt, ja? Ganz schlimm. In der ich nicht so drin bin wie meine Kinder. Aber ich muss ja gucken, wie gehe ich damit um? Mhm. Und das finde ich, also ich weiß nicht, wie ihr das da erlebt, schon ganz schön ein Knackpunkt.
Und du sagtest gerade, Barbara, auch eben, dass das Kind quasi bei euch irgendwie Zeit und Aufmerksamkeit bekommt. Und das finde ich auch so wichtig, dass eben das Kind oder Jugendlicher jetzt, wie auch immer, die Möglichkeit hat, eben wirklich alleine, ohne die Eltern, zu sprechen. Und es dauert ja manchmal auch, bis was rauskommt. Mhm. Und wir jetzt so in den Vorsorgen, sage ich mal, ist es ja meistens, also es ist eigentlich immer mit den Eltern, muss man sagen. Bei Jugenduntersuchungen, J1 jetzt so, ab 12, 13, mache ich es immer anfangs gleich ohne die Eltern, weil wenn sie einmal mit drin sind, sagt kein Kind, die sollen jetzt gehen oder so. Mhm. Und da kommt man immer in gute Gespräche. Aber so gerade bei kleineren Kindern oder ist es sehr schwierig, ein Gespräch ohne die Eltern, da fühlen sie sich auch schon so ein bisschen, auf den Schlips getreten. Und es ist eher so, dass die Eltern verlangen, dass man noch mal eben schnell was bespricht ohne die Kinder. Mhm. Da weigere ich mich eigentlich immer. Mhm. Aber dieses, wie du sagst, dieses Zeit für dieses Kind zu haben und die Kommunikation in dem Sinne auch, ja, man trainiert sie ja auch in dem Bereich.
Das ist ein Training. Ne? Das ist ein Training.
Das ist auch, dass ich in Vorsorgen frage ich immer, gibt es zumindest eine gemeinsame Mahlzeit? Mhm. Und wenn das nicht stattfindet, dann ist das schon mal so eine Hausaufgabe. Aber das ist so, viele merken das gar nicht, dass das schon so ein kleiner oder ein großer Punkt ist, der fehlt.
Mhm. Und wenn es dann eine gemeinsame Mahlzeit gibt, dann ist ganz oft das Handy immer direkt mit am Tisch. Und das ist auch das Thema mit den sozialen Medien, was wir sehr deutlich spüren in den Gesprächen, welchen nicht erreichbaren Idealen diese Kinder nacheifern, um dazuzugehören. Mhm. Das ist ja eins unserer Grundbedürfnisse, dazuzugehören. Für Erwachsene, für Kinder, für Jugendliche. Wenn die merken, dass sie einem gewissen Status nicht entsprechen, dann versuchen sie sich so zu organisieren, dass sie diesen Status erreichen, um mindestens dazu zu gehören, wenn nicht noch ein Stück weit mehr, also besonders gut zu sein. Also sie möchten irgendwie auch ein bisschen herausstechen, manche, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie eben halt oftmals nicht bekommen und auf die sie aber sehr stark suchen. Mhm. Und es gibt Kinder, die sich zurückziehen. Es gibt auch Kinder, die sich sehr stark zurückziehen und somit auch ganz viel Aufmerksamkeit erwecken, bekommen, weil sie dieses starke Rückzugsverhalten haben und dann in so eine Art Opferrolle schlüpfen und oft aus dieser Opferrolle auch nicht mehr rauskommen, weil das von allen beobachtet wird und die anderen das natürlich auch bedienen, dass dieser Mensch jetzt in dieser Rolle ist. Und dann ist es umso schwerer, auch da wieder rauszukommen, weil das ist dann quasi schon die Rolle. Und dann gibt es genau die, das Gegenteil davon. Das sind die, die so ein bisschen die Anführer sind. Das sind die, die Ansagen machen. Das sind die, die so Trendsetter sind. Und die sind auch in einer Rolle. Die werden dann gesucht. Da möchte man gerne mit dazugehören, damit man sozusagen auch in dem gleichen Licht wächst. Und auch diese Rolle bedeutet, ich muss diesen Standard halten. Mhm. Wenn ich jetzt mal plötzlich nicht so cool bin oder mal plötzlich einen schlechten Tag habe, dann wundern sich plötzlich alle, weil ich dann diese tolle Rolle nicht mehr bediene. Mhm. Das ist auch Stress. Mhm. Das heißt, ich muss hier irgendwie auch zusehen, dass ich dieses Niveau halten kann. Ja. Und so geht es immer um diesen Status und nicht um dieses, wie geht's mir eigentlich und mir geht's heute nicht gut. Und ich sag das einfach, damit andere das verstehen und auch sich nicht auf den Schlips getreten fühlen, wenn ich nicht so reagiere, wie es vielleicht in dem Moment gewünscht wird. Eine Selbstmitteilung zu machen, ich bräuchte gerade mal oder mir fällt gerade schwer. Also auch gerade aus der Ich-Perspektive, ohne anderen das Gefühl zu geben, irgendwie ein etwas Anklagendes zu sagen.
Ohne Vorwürfe.
Du, genau, du hast schon wieder nicht oder du müsstest mal. Das ist ja immer gleich ein Vorwurf und eine Anklage. Mhm. Aber die Kinder lernen jetzt aus ihrer eigenen Perspektive zu sprechen, um im Grunde eigentlich so eine Selbstmitteilung zu entwickeln, damit andere Kinder merken, okay, an dieser Stelle nehmen wir vielleicht einfach mal ein bisschen Rücksicht und üben mal ein bisschen Verständnis zu haben.
Und habt ihr das oder hast du das Gefühl nach der Arbeit jetzt, die du da so beschreibst, dass es da auch eine Unterscheidung in den Geschlechtern gibt? Also was die jetzt im Moment so sehr bewegt, ob das jetzt Mädchen und Junge, also ich sehe da schon einen krassen Unterschied, auch gerade im Umgang mit den ganzen Medien.
Mhm. Also es ist in der Tat so, dass unsere Anmeldungen sehr viel mehr von Mädchen wahrgenommen werden.
Mhm.
Es kommt jetzt gerade, dass sich auch Jungs bei uns anmelden oder beziehungsweise Eltern für ihre Jungs anrufen. Die Jungs, die bei uns sind, sind im Moment noch so ein bisschen, ich sag mal, zwischen 7 und 13, während bei den Mädchen es von 6 bis 18 geht.
Mhm.
Also gerade die doch auch schon etwas reiferen, älteren Mädchen, haben wir doch auch einen ordentlichen Zuwachs an Anmeldungen. Und es ist interessant, dass Mädchen, die kommen rein und da ist dann teilweise sowas, ich hoffe, wir schaffen heute alles. Also die kommen rein und man merkt
Druck
richtig
schon,
so, ich habe eine Stunde, habe ich jetzt.
Aha.
Und ich hoffe, ich habe heute richtig was mitgebracht. Ich hoffe, wir schaffen das heute alles. Aber man merkt
schon
so richtig,
ein innerlicher
die freuen
Druck,
sich drauf. Oh, jetzt ist der Moment, wo ich dran bin und wo diese Themen raus können.
Ja, und das ist, ich finde, es ist auch so erschreckend, dass es ist, ich finde es auch, es sind viel mehr Mädchen, die betroffen sind. Ich glaube, es sind auch mehr Mädchen.
Mhm.
Also auch die sozialen Medien, Jungs gehen da einfach anders mit um. Die zocken vielleicht ein bisschen mehr, aber ich glaube, das macht nicht so krank wie Social Media Geschichte an sich bei den Mädchen. Und diese ganzen, ja, ich sag mal, auch meine Tochter schon, die macht morgens so Beauty-Routinen mit ihren 13 Jahren. Dann steht man da so und denkt sich, okay, wenn man jetzt sagt, Mensch, das brauchst du nicht. Ja, das interessiert ja natürlich herzlich wenig. Also sie ist sonst, ist sie ein gesundes, fröhliches Mädchen. Da mache ich mir keine Sorgen.
Hm.
Aber ich höre es von so vielen. Ich meine, die stehen irgendwie um 5, stellen die sich die Wecker, ungelogen, und sitzen dann ja, um sich zu perfektionieren.
Mhm.
Und dann gibt es das Clean Girl und dieses Girl. Dann kommen bei irgendwelchen Fotos nur die Filter oben drauf.
Mhm.
Und manchmal habe ich das Gefühl, die wissen selber gar nicht mehr genau, wer bin ich eigentlich.
Mhm.
Also es fehlt auch so ein Identitätsgefühl.
Mhm.
Und manchmal, glaube ich, wissen sie auch gar nicht, geht's mir jetzt gut, geht's mir schlecht? Also überhaupt Gefühle so zuzulassen und zu empfinden, dass das total schwer fällt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch etwas, in dem sie einfach bei euch mal sagen können oder rausfinden können, wie fühle ich mich dann eigentlich gerade.
Ja, genau. Also. Und letztendlich auch, wie kann ich das Gefühl, welches ich gerade fühle, erklären?
Ja. Mhm.
Dafür ein Wort zu finden.
Ja, also benennen, ne?
Das also, benennen. Ja. Also, dass man sagt, Mensch, was ist es eigentlich? Ist es dieses Schwere, dieses morgen schon, wie soll ich den Tag schaffen? Sofort überfordert sein, sobald irgendwas dazwischen kommt. Mhm. Und so überfordert zu sein, dass man sagt, und eigentlich könnte ich jetzt gleich zu Hause bleiben.
Ja.
Und also wenig Antrieb, wenig Ressourcen. Mhm. Wo hole ich jetzt mir die Motivation her? Welche Ressource, die ich habe, kann ich jetzt aktivieren, um mir selber auch so einen gewissen kleinen Schubs zu geben, damit ich sage, so und jetzt zack, jetzt mache ich. Und dann merke ich, Mensch, super, kann stolz auf mich sein, dass ich das alleine aus mir herausgeholt habe und dass ich letztendlich mir selber auch helfen konnte. Denn diese Selbstregulation in Situationen, wo ich merke, ich bin so wütend oder ich bin total traurig oder ich bin hilflos oder total lustlos auch, in diesen extremen Situationen zu gucken, was genau brauche ich in der Situation, damit es mir wieder besser geht. Das ist schon schön, wenn man für sich weiß, was tut mir jetzt gut.
Das weiß man selbst ja manchmal gar nicht.
Ja. Richtig, ja. Genau. Das wissen wir selber oft nicht. Und diesen jungen Menschen ist es oft nicht möglich zu erkennen, was kann ich eigentlich schon alles und welche Fähigkeiten habe ich einfach. Und da gibt es tolle Karten zum Beispiel, das ist ein Tool, wo einzelne Worte draufstehen, einzelne Emotionen, Wut,
ja.
Hin und her gerissen sein, Überforderung oder was auch immer. Und man kann diese Begrifflichkeiten, diese Emotionen sortieren nach bestimmten Themen oder nach bestimmten Fragestellungen. Und je nachdem, wie die sortiert werden, erkennt man, was ist bei mir eigentlich okay, wo habe ich eigentlich überhaupt keinen großen Bedarf, da noch groß drüber nachzudenken, das habe ich. Und in welchem Bereich möchte ich etwas lernen? Etwas zu können. Also wir haben sehr bewusst die Begrifflichkeit Problem versuchen wir zu meiden, weil Problem ist sofort negativ
behaftet. Ja.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ein Problem damit, vor einer Gruppe zu stehen, in der Schule ein Referat halten oder egal was, ich habe ein Problem damit, vor einer Gruppe zu stehen, hört sich das anders an, als wenn man sagt, ich möchte lernen, vor einer Gruppe zu stehen. Das Problem ist das, was mich daran hindert, es zu tun. Wenn ich sage, ich möchte es lernen, dann geht es darum, ich suche bereits den Weg um das Problem herum, sodass das Problem gar nicht mehr mein Problem ist, weil ich Wege finde, die dieses Problem da sein, also das Problem darf sein. Und trotz dieses Problems finde ich einen Weg, damit umzugehen. Also wir wollen jetzt
eigentlich
den Kindern
eine Ressource finden. Ne? Wie komme ich dann dahin, um das zu lernen und nicht wie schaffe ich das Problem aus der Welt, oder?
Also genau, wir möchten im Grunde deutlich machen, dass Probleme dazugehören.
Ja, das ist normal.
Und nicht, wir zaubern hier alles weg.
Ja.
Wir haben bestimmte Dinge, die können wir nicht ändern. Wir können ein bisschen ändern, wir können uns ein bisschen ändern und wir können auch die Perspektive, wie wir es betrachten und beurteilen, ändern. Beurteilung ist auch ein großes Thema. Aber es geht dann darum, einen Weg zu finden, der uns gut tut und der uns nicht daran hindert, unseren Weg weiterzugehen, trotz dieses Problems.
Ja, und vor allen Dingen, ich finde ja, das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch ein Stück weit, Pflege oder Lernen, resilient zu werden.
Richtig.
Ne? Und das muss ich sagen, ich glaube, Katrin teilt meine Meinung, das sehe ich schon als großes Problem. Mhm. Also macht es mir Sorgen in der Praxis, wenn ich sehe, wie heutzutage die Kinder eigentlich gar nicht mehr Resilienz lernen, weil ihnen alles abgenommen wird, weil Probleme gar nicht mehr oder Hürden gar nicht mehr entstehen dürfen. Da mache ich mir mit meinen jetzt auch schon irgendwie Mitte 40 manchmal Gedanken und denke mir so, meine Güte, was wird denn das in 20 Jahren, wenn wir nur noch Kinder haben, die, ja, ich weiß nicht, also ein blödes Beispiel ist bei uns, die kommen manchmal in die Praxis zum Karte einlesen, messen und wiegen, gucken, was für Medikamente sie brauchen. Und dann sollen die ihr Kind einmal auf die Waage stellen, um zu gucken, wie viel Kilo das wiegt. Und da gibt's jetzt Eltern, die kommen und sagen, nee, das geht heute nicht, da haben wir es nicht drauf vorbereitet. So, und man fragt sich so, nicht drauf vorbereitet, also das ist ja jetzt, ja, gut, okay, dann bereiten Sie das vor und kommen morgen nochmal wieder. Also, und da stehe ich da und frage mich, gut, muss man über alles immer diskutieren oder muss man vielleicht auch einfach mal sagen, es ist jetzt so und vielleicht macht es dich dann ja auch irgendwie in einer Weise stark, aber das...
Ja.
Ja.
Also, um das zu ergänzen, wir erkennen, dass viele Kinder sich auch überhaupt nicht trauen, aus ihrer Komfortzone raus zu bewegen. Das bedeutet, sie sind so in ihrer Blase, in der sie sich sicher fühlen. Und sobald sie merken, sie müssen jetzt aus diesem sicheren Raum mal raus, sind die total verängstigt oder überfordert. Das bedeutet aber, dass sie im Grunde kaum noch Wachstum haben. Denn nur durch das Verlassen der Komfortzone, durch vielleicht das Verändern der Frustrationstoleranz, dass man die ein Stück weit nach oben setzt. Ich bin nicht immer sofort gleich aus der Bahn geworfen, wenn man nicht was funktioniert. Ich habe die Möglichkeit, meine Handlungskompetenz zu erweitern, indem ich mal versuche, Irrtumwege gehe. Ich versuche es und wenn es nicht geht, dann probiere ich was Neues. So wie dieses Problem, das ist halt da und jetzt suche ich einen Weg um dieses Problem herum. Das bedeutet nicht, ich ignoriere das Problem und versuche es wegzuteufeln, aber ich lerne damit umzugehen und lerne es zu akzeptieren. Und das ist entscheidend, dass viele genau daran scheitern, an dieser Anstrengung, selber in Aktion zu treten und irgendwie eine Handlung zu finden, die gut ist.
Ja. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, zum Beispiel, das erlebe ich jetzt im Persönlichen, meinetwegen der Schulweg. Ne? Dann wird es mit dem Fahrrad eigentlich gefahren und dann gibt's irgendwie über Insta oder im Status irgendwelche Nachrichten jetzt. Da fuhr irgendein weißer Lieferwagen und da waren zwei Männer und die haben irgendwo angehalten und oh Gott, schickt eure Kinder bloß die nächsten Tage nicht mit dem Fahrrad. Und dann denke ich immer, nee, ich meine, genauso soll es ja nicht funktionieren. Also sie sollen doch, dann kann man ja sagen, man begleitet ein Stück oder wie auch immer. Aber damit bürdet man den Kindern auch schnell auf, oh Gott, Angst, stopp, wir müssen, nee, wir trauen dir auch gar nichts zu.
Das ne? ist ein guter gutes Stichwort,
so,
zutrauen.
Ich kann ja auch sagen zu meiner Tochter, Mensch, weißt du was, das ist jetzt so und so, aber ich habe keine Sorge, der Weg ist sicher und wenn sowas passiert, dann verhältst du dich so und so. Weil je mehr die in dieses Meiden kommen, dieses, demnächst ist es der Müllmann, ich weiß es nicht. Aber das finde ich, und das beobachte ich aber auch bei vielen befreundeten Eltern, die haben vor so vielen Dingen dann irgendwie Angst. Oder mit dem Zug allein nach Kiel. Also die katastrophisieren, wo ich denke, meine Güte, lass die das doch mal ausprobieren. Dann fahren die halt mal in eine falsche Richtung. Da passiert ja nichts. Ja.
Das machen sie nur einmal.
Genau. Ja. Und wiederum das andere ist dann die digitalen Medien. Da wird überhaupt nicht geguckt, was die Kinder machen. Gar nicht.
Ja, dadurch werden die auch so schön still und leise und bequem.
Genau, es ist einfach. Günstiger und... Ja.
Also dieses Stichwort Zutrauen, finde ich, ist ein ganz wichtiges Stichwort. In dem Moment, wo ich immer alles im Vorfeld absichere und wo ich es so bequem wie möglich mache für die Kinder, zeige ich denen ganz deutlich, dass man ihnen auch etwas nicht zutraut.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich meinem Kind zumute, in Anführungszeichen, probier doch mal alleine oder ohne das auch vorher anzukündigen, sondern einfach mal die Situation so einfädeln, dass die einfach mal müssen, nehme ich denen ja oder in dem Moment gebe ich denen die Möglichkeit, auf sich stolz zu sein oder plötzlich aus dieser Komfortzone rauszukommen. In dem Moment, wo ich alles so einrichte, dass sie im Grunde sich kaum bewegen müssen, kommen die nie zu Erfolgserlebnissen.
Ja, vor allem, also das spreche ich jetzt, sage ich mal, aus Muttersicht und ich als Kinderärztin denke ich für mich immer, vielleicht ist es auch eine ganz kleine egoistische Seite, die ich eigentlich sonst nicht so doll habe, aber ich denke mal, ich möchte die doch eigentlich auch selbstbewusst fürs Leben machen, oder?
Ja.
Das ist doch eigentlich meine Aufgabe. Was habe ich denn davon, wenn ich dann nachher Kinder habe, die nichts alleine können? Also das finde ich eigentlich wichtig, oder?
Ja.
Zu sagen, nee, du willst was, ja, dann kümmere dich bitte auch selber mal drum.
Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man als Eltern dann akzeptiert, dass manches nicht so läuft, wie man sich das vorstellt.
Das stimmt.
Das Kind hat vielleicht einen gestreiften Pulli und eine karierte Hose. Hose. Na und? Also da fängt's an. Das können manche Eltern ja schon nicht aushalten. Das muss schon Ton in Ton und passend sein. Oder, weiß ich nicht, meine Kinder, die können die Waschmaschine bedienen, haben es auch schon mal falsch gemacht. Also dass man so ein bisschen auch zulässt, dass irgendwas... Das kann auch mal was schief gehen.
Ja,
das
dadurch
ist
lernt
okay,
man dann ja,
ne?
auch. Ne?
Aber das können ganz wenige aushalten, weil die so eng getaktet sind. Das muss alles zack, 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 zack. Und der Außenschein muss gut sein. Ja. Ne? Und das, glaube ich, ist auch ein Thema. Also
großes Thema. Und dieses Selbstwertgefühl, ich bin was wert. Oder dieses Selbstbewusstsein, ich weiß, was ich kann. Ich bin mir dessen bewusst. Das sind ja Themen, die nur dann wachsen können, wenn ich mich handelnd auseinandersetze und wenn ich versuche, etwas zu tun, was ich vielleicht noch nie gemacht habe, um zu wissen, wie ist das, kann ich das, möchte ich das, tut mir das gut, tut mir das nicht gut, und so entwickelt und formt sich ja eine Persönlichkeit und man nimmt diesen Heranwachsenden diese Möglichkeiten, wenn man sich zu viel einmischt.
Und habt ihr, wenn ihr nochmal auf die auf die Trainings zurückzukommen, habt ihr so mit den Kindern, dass ihr da je nach Alter natürlich, aber bestimmte Ziele irgendwie vereinbart oder gibt es Hausaufgaben oder wie macht ihr das so von Stunde zu Stunde?
Das hängt auch ein bisschen davon ab, mit welcher Thematik die zu uns kommen. Also sind das, wenn das jetzt Jugendliche sind, dann fragen wir die ganz klar, was ist der Grund dafür, dass du hier bist? Was hast du uns mitgebracht? Also es geht darum, du gibst vor, um was es hier geht. Es geht hier um deine Inhalte. Sprich, die müssen dann auch uns ein bisschen was erzählen oder in irgendeiner Form irgendwas darstellen und ihre eigene Problematik versuchen zu formulieren. Und letztendlich besprechen wir eine Menge. Wir stellen ganz viele Fragen. Wir haben unterschiedliche Tools, mit denen wir arbeiten, auch Methoden, Perspektivwechsel, Rollenspiele, diese Emotionskarten. Und dann ist das im Grunde so, dass wir ganz viel formulieren üben. Also wir üben wirklich Sätze zu formulieren. Wie kann ich das und das sagen, wenn es mir so und so geht? Dann haben wir Flipcharts und dann lassen wir uns diktieren, wie der Satz richtig heißt, so dass es sich wirklich so anfühlt, wie es sich anfühlt. Und diese Sätze zum Beispiel zu dem Thema, wenn wir die Emotionskarten ausgelegt haben, und da sind jetzt bestimmte Themen, wo sie sagen, das ist für mich okay, da fühle ich mich eigentlich relativ sicher. Damit fangen wir ja an. Wir fangen ja immer bei den Stärken an. Und dann haben wir ein großes Papier und da schreiben wir dann auf, ich kann. Und dann gibt's zum Beispiel zu dem Thema, was weiß ich, Mut, Zufriedenheit, Lebensfreude, irgendwie sowas. Dann wird ein Satz formuliert, den der, die das dann formuliert und den schreiben wir auf. Und dann gibt's meinetwegen so 10, 15 Sätze, die stehen da jetzt mit dem entsprechenden Namen drüber. Und dann lassen wir den und diejenige das einmal laut vorlesen. Und dann wird das meistens so formuliert, dass es sich immer anhört wie eine Frage. Ich kann mutig sein, ist ja eine Frage. Und wenn ich sage, das war jetzt eine Frage, jetzt machen wir daraus mal einen Satz. Ich kann mutig sein, es ist immer noch eine leichte Frage. Das heißt, der Satz wird so lange gesprochen, bis es heißt, ich kann mutig sein. Das ist ein klares Statement. Und das üben wir. Und dann frage ich natürlich hinterher, wie fühlt sich denn das jetzt so an? Diese ganzen tollen Sätze, was du alles kannst, das hast du ja selber alles für dich rausgesucht. Wie fühlt sich das an, wenn du das so hörst über dich? Befremdlich? Fragezeichen. Und dann wieder so, habe ich das verdient? Ich weiß gar nicht, ob ich das verdient habe als Antwort. Und ist ungewohnt. Und das ist so, spiegelt das so toll wider. Die können sich so toll ausdrücken und erklären dann auch, dass das schwierig ist, so selbstbewusst, selbstreflektiert diese Sätze rauszuhauen, weil sie eigentlich sagen, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das bestimmt nicht, ich traue mich nicht und so weiter und so fort. Diese Glaubenssätze, die sie ewig schon drin haben, die sind ja in dem Moment gar nicht so da, sondern werden durch diese Ich kann Sätze abgelöst. Und das ist ungewohnt. Sind sie nicht gewohnt. Und das ist so schön, wenn man dann plötzlich merkt, dass da so ein Moment ist, wo sie dann drüber nachdenken und man sieht dann auch so ein Grinsen im Gesicht, wo sie selber merken, stimmt eigentlich. So und schlimm ist es alles gar nicht.
Ja, ja. Und holt ihr die Eltern da auch mit rein oder gar nicht? Weil das ist ja auch so eine Sache, weil dann, ich meine, man muss ja mal sich fragen, gut, das hat ja eine Ursache, dieses, ne, ich kann was nicht, das kommt ja dann, dann gehen sie nach Hause und wenn da nicht bestärkt wird, dann kommen sie ja zu euch zurück und
genau.
Also das ist ja, was macht ihr mit
damit? Also wir haben es bis jetzt in unserer Praxis immer so gehabt, dass wir nach einem gewissen Zeitraum immer mal gefragt haben, Mensch, wie ist es, wie geht's dir? Wir holen uns Rückmeldungen, auch so Testimonials von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass sie uns mitteilen können. Ist es so in Ordnung? Fühlt ihr euch wohl hier? Fühlt ihr euch aufgehoben und so weiter? Und sprecht ihr mit euren Eltern darüber? Werdet ihr gefragt? Also wir sprechen ganz offen mit den Kindern und Jugendlichen. Und dann kommt zum Beispiel einer gesagt, ja, Mama hat gefragt, ob ihr euch mal unterhalten könnt. Und dann frage ich, wie ist das für dich? Möchtest du das? Ist das für dich in Ordnung? Möchtest du dabei sein? Oder soll das Gespräch zwischen mir und deiner Mutter stattfinden? Ist das für dich in Ordnung? Also wir sichern uns komplett ab und dann führen wir Gespräche mit den Eltern, so wie das Kind es in Ordnung findet. Und manche kommen dann ja auch. Die werden einfach gebracht. Auf dem Parkplatz gehen die aus dem Auto und kommen direkt zu uns. Manche Eltern kommen mit zur Tür und begrüßen noch mal kurz. Das ist also sehr unterschiedlich. Bei den Kleinen ist es meistens so, die werden mitgebracht zu uns. Dann schnacken wir noch mal so 2, 3 Sätze. Mensch, hallo, wie geht's? Und so weiter. Sieh doch schon mal deine Sachen aus. Und dann gehen die in den Raum rein. Tschüss, Mama. Und dann sind die Eltern weg. Mhm. Und wir besprechen mit den Kindern ganz klar, was sollen Mama und Papa wissen und was definitiv nicht? Und sollen die überhaupt was wissen? Oder es gibt auch die Situation, dass etwas dringend mal besprochen werden müsste, aber die große Not da ist, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich habe davor Angst. Und dann geht es darum, es gibt ja nicht nur die verbale Kommunikation. Manchmal ist es auch toll, wenn man sich das mal von der Seele schreibt.
Ja.
Wir raten allen an, ein kleines Büchlein für sich zu besorgen. Und alles, was schwer ist, was besonders toll ist, was aber auch besonders schwierig ist, aufzuschreiben. Sodass nichts verloren geht. Dass nichts verloren geht. Ganz wichtig. Und die bringen dann immer brav ihre Bücher mit und gucken dann immer nochmal. Und dann schreiben wir auch mal Briefe zusammen. Und so wie wir das im Gespräch machen, ist der Satz jetzt gut so oder ist jedes Wort richtig oder meinst du, da müsste nochmal ein Wort verändert werden? Und dann steht da irgendwann ein Brief, wo dieses Kind sagt, so ist es richtig. Und dann lese ich zum Beispiel diesen Brief dann nochmal aus der der Perspektive des Kindes vor, um mir ein Einverständnis zu holen. Und genau das möchte ich dem oder derjenigen sagen. Und das ist so der erste Schritt zum von sich von der Seele schreiben. Das erleichtert oft schon sehr. Und der nächste Schritt ist, und jetzt besprechen wir das, jetzt machen wir das mündlich. Und auch das wird geübt. Deshalb heißen unsere Einheiten Trainings, weil man das definitiv üben kann. Und dann stellen wir uns auch zur Verfügung mit dem Kind, gemeinsam ein Elterngespräch zu führen, wenn es gewünscht ist. Möchtest du das loswerden? Ja, geschrieben haben wir es jetzt schon. Aber vielleicht wäre es auch toll, Aug in Aug, das mal zu formulieren. Für dich zu sorgen, ganz klar deinen Eltern die Möglichkeit zu geben, dich zu verstehen. Du klagst keinen an, du meckerst nicht, sondern du zeigst einfach, wie es dir geht. Du formulierst es so und bittest um Verständnis oder bittest einfach nur um Aufmerksamkeit.
Zuhören, ja.
Und dabei unterstütze ich dich, wenn du das möchtest. Wenn du sagst, wenn ich zu Hause sitze, habe ich Angst davor, dass ich dann weinen muss, dass ich dann irgendwie anfange, wütend zu werden oder dass ich kein Wort mehr rauskriege.
Ja.
Und dann bieten wir auch diese Unterstützung, diese Begleitung an, was dann auch toll ist für die Eltern.
Ja.
Dann bin ich quasi die Moderatorin oder Mediatorin.
Mediatorin
bin ich dann wieder, da schließt sich dann wieder der Kreis. Und dann ist es ein unglaublich wertschätzender und respektvoller Umgang, weil wir genau gucken, wie formulieren wir, ohne dass Vorwürfe, ohne dass respektlose Äußerungen und auch über emotionale Äußerungen rausgehauen werden, die man dann hinterher nicht mehr wieder zurücknehmen kann. Und die Eltern haben die Möglichkeit auch, über mich dann oder über uns sozusagen sich an die Kinder zu wenden. Mhm. Wo man oft merkt, da sind schon so Barrieren, die ganz schwer zu durchbrechen sind alleine.
Und mich würde noch mal interessieren, du sagst jetzt meistens ja Eltern, kommen auch Väter mit? Wenn es um die Pauschal geht, wahrscheinlich schon. Mhm. Ansonsten sind es eher die Mütter oder kann man das so nicht sagen?
Also sagen wir mal so, wir haben Omis, die mitkommen.
Oh,
kommt auch immer drauf an, woher kommen die Kinder.
Das, ja.
Die haben ja einen gewissen Anfahrtsweg mitunter. Also wir haben jetzt gerade drei feste Anlaufstellen. Für den Kreis Plön sind wir im Gemeindehaus von Kirchbackau.
Mhm.
Im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind wir in unserer Praxis in Felde.
Mhm.
Und für Kiel sind wir in der Gutenbergstraße. Das heißt, wir bieten drei Anlaufstellen an, sodass wir möglichst von vielen erreicht werden können. Und eine vierte Anlaufstelle Richtung Friedrichsort ist gerade am Entstehen, weil wir doch merken, dass manche die Problematik haben, uns überhaupt anzulaufen oder uns anzufahren.
Ja.
Ja, und dann hängt es davon ab, wie berufstätig sind die Eltern, wer hat wann Zeit, das Kind zu bringen.
Mhm.
Die meisten müssen mit dem Auto gebracht werden. Und da kann es dann schon mal sein, dass Vater oder Mutter oder Oma kommt.
Mhm.
Wichtig ist denen schon, dass sie kommen und keine Stunde versäumen. Das ist auch den Kindern wichtig. Und eigentlich hält sich das die Waage.
Ja,
gut. Hält sich die Waage. Also sofort.
Und werden Geschwister auch irgendwie mit einbezogen, wenn das nötig ist?
Sind mit einbezogen, wenn es gewünscht wird.
Okay. Mhm.
Sind oftmals jüngere Geschwister oder ältere Geschwister dabei. Es gibt auch einige, die eben keine Geschwister haben. Aber wenn zum Beispiel eine Mutter kommt und hat ein kleineres Geschwister mit im Gepäck, dann bitten wir sie nochmal mit rein. Guck mal hier, das und das haben wir heute gemacht. Oder
dass sie auch wissen, was da passiert.
Genau, dass die im Grunde einen Einblick haben.
Ja.
Und es ist also nicht so, wir machen jetzt die Tür zu und dann ist das unser Geheimnis, um Gottes Willen.
Genau.
Möglichst viel Transparenz, damit alle wissen, wir verheimlichen nichts, aber wir behüten.
Mhm. Mhm.
Es geht nicht darum, dass ich jetzt ein Geheimnis mit dem Kind habe und das darf gar keiner wissen.
Mhm.
Aber wenn ein Kind sagt, ich möchte auf gar keinen Fall, dass meine Eltern das wissen, das ist hier mein vertrauensvoller Raum, dann ist das definitiv ein vertrauensvoller Raum. Da geht auch nichts raus.
Und wie viele Stunden oder wie viele Patienten oder sagt man überhaupt Patienten, jugendliche Kinder habt ihr aktuell in der Woche oder wie viel schafft ihr überhaupt?
Mhm. Also es ist jetzt mittlerweile so, dadurch, dass wir mit Schulkindern arbeiten, sind natürlich alle Trainings am Nachmittag ab 14 Uhr und dann so bis 16 Uhr, bis 18 Uhr. Wir haben teilweise auch Online-Trainings für die, die sich mit den Medien gut auskennen, die in der Tat Jugendliche sind und die einen großen oder einen weiten Anfahrtsweg haben und die das auf diesem Wege gut schaffen können. Die kriegen dann einen Code, also eine Zoom-Session wird das dann, wo dann aber die Möglichkeit besteht, dass man sich sieht und dass man miteinander spricht. Sowas bieten wir auch an. Ich selber arbeite lieber in Präsenz, weil ich erstens nicht so medial das geübt bin und ich habe gerne den Menschen vor mir und spüre mehr. Aber es ist eine super Alternative für die Situation, bevor jetzt gar nichts stattfindet oder bevor auch, für manche ist das auch ein Schutz, der auch dann wichtig ist. Sie öffnen sich, aber so in ihrem Tempo, in ihren Möglichkeiten. Also auch das, ich möchte das überhaupt nicht negativ beurteilen, ist für viele ein guter Weg. Ja, und wir haben alle Nachmittage im Grunde schon fast vergeben.
Voll.
Und du hast ja gesagt, du hast selber Kinder.
Mhm.
Gibt es auch Sachen, die da für dich mit reinspielen oder wo du was mitbringst? Oder ist es eigentlich eher nur professionell, was du jetzt in deinen Ausbildungen gelernt hast?
Also ich habe zwei Kinder, zwei wunderbare Jungs, 23 und 25 Jahre alt. Und wir haben eine bunte, wilde Zeit hinter uns mit Höhen, mit Tiefen, mit ganz vielen wunderschönen, also mit wirklich eine ganz tolle Zeit haben die beiden uns beschert bis heute. Und aber wir sind natürlich auch als Eltern an unsere Grenzen gestoßen. Bis wohin können wir als Eltern helfen und wo merken wir, wird man doch auch ordentlich herausgefordert in Sachen Geduld, in Sachen Professionalität, in Sachen Emotionalität. Also ganz, ganz klar. Deshalb, als ich damals in der heilpädagogischen Praxis gearbeitet habe mit auffälligen Kindern in Sachen Verhalten und ja, und Wahrnehmung, da habe ich natürlich auch viel kennengelernt. Und wenn man das dann so ein bisschen vergleicht, da musste ich schon auch so ein bisschen gucken, dass ich da einen Abstand gewinne. Ja. So, ne? Aber ich habe eine Menge, wir haben eine Menge kennengelernt und profitieren natürlich auch durch unsere eigenen Erfahrungen. Mhm. Damals in der heilpädagogischen Praxis hatte ich noch keine Kinder. Okay. Und da habe ich ganz viel Elternarbeit gemacht. Und da haben die Eltern immer zu mir gesagt, haben Sie Kinder? Mhm, ja, weil ich alles super, ich wusste genau in der Theorie, Konsequenz und was alles wichtig ist. Und es war wirklich immer sehr interessant, wenn ich danach gefragt wurde, ob ich selber Kinder habe, weil ich konnte denen so tolle Tipps geben. Ja. Und ich wusste hinterher genau, als ich selber Mutter war, warum sie mich das gefragt haben. Ja. Und ja, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Mhm. Und also wir haben eine tolle Zeit, sind sehr gewachsen und freuen uns über alles, was gewesen ist, was wir gelernt haben, was wir lernen durften durch unsere Kinder und mit unseren Kindern. Wir haben es geschafft, aus Erziehung Beziehung zu machen. Und
das ist so wichtig.
Ja, haben das jetzt sagen so viele. Wir haben jetzt einen tollen Austausch auf Augenhöhe und dürfen vieles teilen. Und so manches sicherlich nicht und das soll auch so sein. Also
das ist nochmal ein toller, also wir reden jetzt auch schon 50 Minuten, genau, wir müssen gleich zum Schluss kommen. Und ich finde es so, das finde ich einen ganz tollen Satz, dieses aus Erziehung Beziehung zu machen oder in Beziehung zu gehen.
Ja.
Erziehung ist erstmal, denke ich, schon auch ein bisschen nötig, aber das Wichtige ist die Beziehung.
Ja.
Weil ohne die Beziehung, denke ich immer, wenn ich es wirklich, also ich muss das schon irgendwie von Herzen fühlen, da muss irgendeine Verbindung sein und ansonsten funktioniert es nun mal einfach nicht.
Richtig.
Und wenn diese Beziehung fehlt oder nicht läuft, ich meine, das weiß man auch mit seinem Partner oder so, den kann ich auch nicht erziehen. Mhm. Wenn die Beziehung nicht stimmt, kann man noch so viel sagen, aber so richtig merkt der andere ja schon. Man meint sie ja nicht so oder ist ja irgendwie mit Schuld oder was weiß ich belastet.
Ja.
Das finde ich nochmal echt ein gutes Wort, gerade für Jugendliche, auch schon von Anfang an, aber diese Beziehung nicht zu verlieren auch. Ne?
Es hat ganz viel auch so mit authentisch sein zu tun. Also wenn jemand sich, und das sind diese jungen Menschen oft eben nicht, die passen sich an und sind aber eigentlich nicht mehr sie selber und wissen oft gar nicht, wer sie überhaupt sind. Mhm. Das ist ganz, ganz ein großes Problem. Wer bin ich eigentlich wirklich selbst? Und auf dieser Suche befinden sich fast alle. Wer bin ich? Wo will ich hin? Was kann ich? Was möchte ich? Und was möchte ich definitiv nicht?
Mhm.
Und ja, das ist sozusagen unser Weg mit diesen jungen Menschen. Und es ist sehr, 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 sehr dankbar, dieses Vertrauen zu erleben mit diesen jungen Menschen. Und es ist unglaublich schön zu sehen, dass diese jungen Menschen in der Lage sind, sich noch nicht aufzugeben, die zu uns kommen. Und dass sie einfach wollen, dass die motiviert sind, irgendwie zu arbeiten an sich.
Und damit, glaube ich, schließt ihr vielleicht auch so eine Lücke, wo vielleicht eine Therapie noch gar nicht wirklich nötig ist.
Richtig.
Aber man kann es halt präventiv verhindern. Ja. Ne? Und die wirklich wollen, die sind ja so dankbar. Das merkt man ja auch in irgendwie Vorsorgen oder wenn die Termine mit uns vereinbaren, die wollen ja irgendwie was. Und dann, wir haben halt irgendwie nicht die Zeit. Und das ist toll, finde ich, dass man da so eine Brücke schaffen kann.
Genau, ne? Das soll es sein. Mhm. Wir sind wirklich dieses Mittelstück zwischen starken Therapiebedarf und irgendwas ist, aber wir wissen noch nicht was.
Ja.
Und wirklich, um vielleicht eine Therapie, um einer Therapie vorzubeugen.
Und sucht ihr noch Mitarbeiter, wenn ich das mal so sagen darf? Oder wie muss man aufgestellt sein? Also wenn man jetzt sagt, man hätte irgendwie total Lust, auch die Trainings zu machen, was muss man da überhaupt mitbringen? Mhm. Oder ist das gar nicht möglich? Ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht jetzt auch einige Fragen sagen, ach, was weiß ich, ein so Nachmittag oder wie auch immer kann man sich das vorstellen, ehrenamtlich oder
Also es ist ein gutes Stichwort. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, das heißt, wir sind auf Spenden angewiesen.
Mhm.
Wir brauchen Materialien, wir müssen unser Team mittlerweile erweitern, weil die Anfragen mittlerweile unser Kontingent, welches wir zu zweit erfüllen können, übersteigert. Und wir freuen uns natürlich über ehrenamtliche Menschen oder Menschen, die ehrenamtlich arbeiten wollen. Es sind vielleicht ehemalige Arbeitende. Es sind Menschen, die sagen, Mensch, ich muss nicht Geld verdienen, ich bin abgesichert, aber ich hätte Lust, es wäre mir eine Herzensangelegenheit. Herzlich gerne brauchen wir.
Mhm.
Wir brauchen im Grunde Menschen, die eine gewisse Haltung haben. Hm. Es geht uns überhaupt nicht darum, dass wir jetzt eine Bewerbungsmappe haben mit den und den Scheinen, Qualifikationen, Zeugnissen etc. Es geht darum, Erfahrung zu haben mit Menschen, auch mit jungen Menschen. Und natürlich ist uns wichtig, welche Haltung hat diese Person den heutigen jungen Menschen gegenüber und auch diesen gesellschaftlichen Problemen im Moment gegenüber. Also diese Abhängigkeit oft von den Kindern. Wir wachsen auf zwischen 1000 Kriegen, zwischen Pandemien, zwischen Energiekrisen und Klimakatastrophen. Mhm. Und es ist im Grunde eine dauerhafte Schwere in der Luft, was die Themen betrifft. Es ist, glaube ich, ganz selten so, dass ein fröhliches Miteinander, fröhliche Themenlandschaft überhaupt in Familien noch vorhanden sind, weil immer irgendwelche Einschränkungen kommen. Dann werden in den Schulen irgendwelche Stunden gekürzt, dann werden die Mietpreise teurer, die Lebensmittel werden teurer, dann muss man plötzlich irgendwelche Heizungen ändern, man muss wahnsinnig viel Geld ausgeben und alles geht zurück. Also Eltern sind auch so gefordert, im Moment so ihr Leben zu bestreiten und dann gute Eltern zu sein. Mhm. Das ist auch eine wahnsinnige Aufgabe in diesem negativen, schweren gesellschaftlichen Konsens. Das kriegen Kinder ja voll mit. Und die sehen sich in dieser Zeit und fragen sich, wo geht denn das jetzt hier für mich eigentlich hin? Also so schlimm ging es mir, also mit diesen Fragezeichen musste ich mich damals nicht so unbedingt auseinandersetzen.
Aber das finde ich tatsächlich auch, das sehe ich auch so. Das habe ich auch gerade gestern mit einer Freundin als Thema gehabt, die ist auch Kinderärztin und wir haben uns lange nicht gesehen und sie meinte, sie findet es manchmal so krass, in der Praxis zu stehen und auch das Gefühl zu haben, dass man so hilflos ist, dass man diesen Heranwachsenden, gerade den Teenagern zuguckt, wie sie es irgendwie nicht hinbekommen und dass man nicht so viel machen kann. Ja. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil ich meine, erst hatten wir die Pandemie, jetzt haben wir diese Kriege. Ich habe selber da zwei Teenager. Der eine war jetzt letztens zur Demo wegen der Wehrpflicht, Und dann wird vom Ministerium hier in Kiel entschieden, das ist ein Fehltag.
Richtig.
Also das dürfen sie nicht.
Ja.
Und du sitzt dann und denkst so, wie verrückt. Also
erheben für sich die Stimme.
Ja, genau. Und wird dafür bestraft eigentlich, der in der Oberstufe da jetzt auch gucken muss. Mhm. Also ich finde das auch echt schwierig, muss ich wirklich sagen. Und da muss ich sagen, ich fand es toll und finde, dass das wirklich auch so eine Lücke ist, die wir haben. Also ich habe auch ganz oft Kinder, wo ich denke, Mann, für Kinder- und Jugendpsychiatrie bist du jetzt noch nicht da. Mhm. Also da sehe ich dich nicht. Mhm. Aber was machen wir? Also von daher, ich würde mich, glaube ich, freuen, wenn dann noch mal ein bisschen mehr Werbung bei uns gemacht wird.
Ja.
Bei uns Kinderärzten. So.
Ja, natürlich.
Also ich bin ohne Katrin, hätte ich das gar nicht gewusst.
Wir sind ja nun auch gerade so wir sind seit Sommer aktiv online mit unserer Seite. Wir haben jetzt sind wir dabei, uns zu vernetzen und freuen uns, dass wir schon gut unterstützt werden. Wir freuen uns über jegliche Form der Unterstützung, sei es jetzt ein Raum wie jetzt in Kirchbackau durch die Gemeinde. Ich muss also keine Miete zahlen in Kirchbackau, darf den Raum nutzen. Der Verein Pediko in Kiel ist auch sehr bekannt.
Ja.
Der stellt uns den Raum in der Gutenbergstraße zur Verfügung.
Mhm.
Also auch total super. Das sind auch Formen der Zusammenarbeit und der Förderung und Unterstützung.
Ja.
Und dann gibt's natürlich jegliche Form der Fördertöpfe, auf die wir angewiesen sind. Sei es jetzt durch die Stadt, sei es durchs Land, sei es, dass jemand seinen 50. Geburtstag irgendwie feiern möchte mit einer Spendenbox. Also wir sind da ganz dankbar dafür, denn es kann nicht jeder ehrenamtlich arbeiten und wir möchten schon gerne möglichst vielen Kindern und Jugendlichen helfen. Das braucht Personal, das braucht Material und das braucht Unterstützung einfach. Und dafür möchten wir uns sehr stark einsetzen und haben jetzt auch schon wirklich tolle Menschen, die uns unterstützt haben. Und so muss es weitergehen, damit die Sicherheit dieses Vereins irgendwie Ja, oder damit die Arbeit dieses Vereins gesichert wird.
Ja, ich hoffe, genau, dass wir mit dem Podcast auch dazu beitragen können.
Ja, vielen Dank.
Und es war ein super nettes Gespräch. Ich denke mir, das wiederholen wir vielleicht auch nochmal.
Sehr gerne.
Und ja, vielen Dank, liebe Barbara.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. War mein erstes Podcast. Hat gar nicht viel getan. Nee. Aber sehr schön, war eine sehr nette Atmosphäre. Vielen Dank.
Okay, dann erstmal bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Monat geht es weiter und wir freuen uns wieder über Feedback und Gastvorschläge. Schreibt uns einfach eine Mail an team@gesundheitszone.info oder diskutiert mit im forum.gesundheitszone.info. Bis nächsten Monat.